SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Corona im Jugendlager in Graubünden. Sicher 7 Personen sind angesteckt, 14 in Isolation und über 170 in Quarantäne. Hat der Fall Folgen für andere Jugendlager in der Schweiz? Bis eine Corona-Impfung da ist, das UNO-Entwicklungsprogramm schlägt ein befristetes, bedingungsloses Grundeinkommen vor für die Ärmsten weltweit.
Die Finanzierbarkeit ist im Prinzip nicht unlösbar,
sagt der Leiter des UNO-Entwicklungsprogramms, Achim Steiner, im Rendezvous-Interview. Mitschuldig am Mord von über 5.200 Juden. Das Gerichtsurteil gegen einen ehemaligen KZ-Wachmann soll auch die Erinnerung an den Holocaust wachhalten, sagt unser Korrespondent. Und Afrika und die EU im Dialog, heißt es im Rendezvous dieser Woche. Heute zur Frage: Wie sehen Handelsbeziehungen zwischen den einstigen Kolonialherren und den Afrikanern aus, wenn sie auf Augenhöhe sind? Antworten gibt's um 1. Im Studio begrüßt sie Ivana Pribakovic. Ferienzeit ist für viele Kinder auch Lagerzeit. Und mit Schutzkonzepten sollte es eigentlich möglich sein, Ferienlager auch in Corona-Zeiten durchzuführen, sollte man meinen. Doch nun hat sich im Kanton Graubünden das Coronavirus in einem Jugendlager mit 100 Kindern zwischen 9 und 13 ausgebreitet. Bis jetzt sind 7 Infektionen nachgewiesen. Sabine Gorge mit den Einzelheiten.
Es war ein 7-tägiges Musiklager, das letzte Woche im Grossraum Chur stattgefunden hat. Mit rund 100 Kindern, Jugendlichen und Betreuungspersonen. 80 davon wohnen im Kanton Graubünden. Rudolf Leuthold, Leiter des Gesundheitsamtes Graubünden, sagt:
Nun, wir haben im Nachgang zu diesem Lager festgestellt, dass Person positiv getestet wurde und in der Folge dann alle Personen, die da teilnahmen, in Quarantäne gesetzt und alle, die Symptome aufwiesen, zum Test geschickt. Und im Rahmen dieser Testerei ist bis heute 7 Personen ein positives Testresultat.
Diese Zahl könne aber noch steigen, sagt Rudolf Leuthold weiter. Man kläre weitere Verdachtsfälle ab, das Contact Tracing sei verstärkt worden. Denn es gibt ein zusätzliches Problem. Einige Teilnehmende des Jugendlagers zogen am Wochenende, noch bevor Symptome auftauchten, weiter in ein anderes Ferienlager. Auch diese 30 Personen mussten sofort in Quarantäne und das Ferienlager wurde abgebrochen. So sind nun insgesamt 170 Personen im Zusammenhang mit diesem Fall in Quarantäne, darunter auch 42 Besucherinnen und Besucher eines Konzertes, das im Musiklager stattfand. Die Veranstalter des Lagers hatten ein Schutzkonzept. Das Bundesamt für Gesundheit, BAG, kann sich im Moment nicht zum Fall äußern. Man habe zu wenig Informationen, heißt es. Das Bundesamt für Sport, BASPO, teilt auf Anfrage mit, der aktuelle Fall habe keinen Einfluss auf das Rahmenschutzkonzept des Bundes. Dieses würde aber bloß Leitlinien für Sportveranstaltungen und auch Jugendlager definieren. Verantwortlich für die einzelnen Veranstaltungen und Lager seien die jeweiligen Veranstalter, welche konkrete Schutzkonzepte individuell umsetzen müssten. Hat also in diesem Fall das Schutzkonzept versagt? Es gebe nie einen 100-prozentigen Schutz, sagt Rudolf Leuthold, Leiter des Gesundheitsamtes Graubünden.
In einem solchen Lager finden Kontakte statt, das lässt sich nicht verhindern und insbesondere daraus folgend natürlich, dass in einem solchen Lager halt eben die Übertragungsgefahr, die Ansteckungsgefahr halt größer ist, als wenn jemand zu Hause ist.
Für andere Lager im Kanton Graubünden habe der aktuelle Fall momentan keine Konsequenzen.
Was natürlich die Frage ist, wenn jetzt diese Meldung die Runde macht, ob dann Lagerteilnehmer, die in ähnliche Lager gehen, aufgrund dieses Vorfalls sagen, nein, ist mir zu gefährlich, das wissen wir nicht.
3 große Veranstalter von Sommerlagern in der Schweiz, Jungwacht Blauring, Pfadi und Cefi, kommentieren diesen Fall alle sehr ähnlich. Er habe keine Konsequenzen für die eigenen Lager, man beobachte die Situation genau, sehe aber im Moment keinen Grund für Anpassungen. Und viele Lager seien bereits vorbei, ohne dass es Probleme gegeben hätte.
Sabine Gorge. Und damit gleich zur Nachrichtenübersicht mit Annick Wangler.
Das Bundesamt für Gesundheit präzisiert seine gestern verkündeten Quarantäneregeln für Ferienrückkehrer. Wer aus einem Land in die Schweiz zurückkehrt, bevor dieses vom Bund auf die Quarantäneliste gesetzt wird, muss sich nun doch nicht bei den Behörden melden. Das teilt das Bundesamt heute auf Anfrage der SRF-Sendung Espresso mit. Gestern hieß es noch, Zurückgekehrte müssten sich melden und dann werde geprüft, ob sie in Quarantäne müssten. Was aber weiterhin gilt, wird ein Land auf die Quarantäneliste gesetzt, während dem eine Person dort in den Ferien ist, dann muss der oder die Betroffene nach der Rückkehr in Quarantäne. Es handelt sich dabei um eine unverschuldete Arbeitsunfähigkeit. In der Regel wird das entschädigt. Auf Schweizer Straßen fahren viele zu schnell. Zu diesem Schluss kommt die Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU in einer neuen Erhebung. Und diese zeigt, jeder Dritte mit Auto oder Motorrad ist innerorts oder auf Autobahnen zu schnell unterwegs, besonders die TÜV-Fahrerinnen und Fahrer. Anders ist es laut BFU außerorts. Dort halte sich eine Mehrheit der Auto- und Motorradfahrer an das Tempolimit von 80 km pro Stunde. Würden sich alle Lenkerinnen und Lenker von Motorfahrzeugen an die Tempovorschriften halten, könnten mehr als 20 tödliche Unfälle vermieden werden, so die BFU. Für die Erhebung wurden die Daten von 16 Millionen Fahrzeugen auf über 200 Straßenabschnitten ausgewertet. Es ist die erste Erhebung der BFU dazu, bisher gab es keine verlässlichen Daten. Bürgerinnen und Bürger in EU-Ländern sollen in den nächsten Jahren in den Genuss von echten Verbesserungen in ihrem täglichen Leben kommen. Grund dafür ist das 750 Milliarden Euro-Paket, das die EU gegen die Auswirkungen der Corona-Krise verabschiedet hat. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte an einer Sondersitzung des Europaparlaments, zu den Verbesserungen gehörten der Ausbau des 5G-Netzes, besser isolierte Häuser und ein umweltfreundlicher Verkehr. Die EU habe eine andere und bessere Antwort auf eine Krise gefunden als vor 10 Jahren in der Finanz- und Schuldenkrise, so von der Leyen. Sie kritisierte allerdings die Kürzungen beim Forschungsprogramm Horizon, bei der Gesundheit oder bei der internationalen Zusammenarbeit, welche im EU-Budget für die nächsten 7 Jahre vorgesehen sind. Die Schokolade von Rittersport soll weiterhin die einzige in Quadratform bleiben. Das findet der Deutsche Bundesgerichtshof und lässt die quadratische Verpackungsform des Herstellers auch weiterhin als Marke schützen. Jahrelang hatte die Konkurrentin Milka darum gerungen, ebenfalls quadratische Schokoladen anbieten zu dürfen, jedoch vergeblich. Die quadratische Form sei das einzige wesentliche Merkmal der Marke Rittersport, begründet das Gericht in letzter Instanz seinen Entscheid. Die Schokolade wird seit 1932 quadratisch produziert. Die Idee dahinter: eine Schokolade auf den Markt zu bringen, die in eine Jackentasche passt und nicht zerbricht. Das Wetter. Es scheint oft die Sonne mit Schauern und Gewittern über den Bergen. Morgen ist es veränderlich bewölkt mit teils weiteren Platzregen oder Gewittern. Die Temperatur erreicht im Süden rund 30 Grad, ansonsten rund 27 Grad. Morgen gibt es um 25 Grad.
Das bedingungslose Grundeinkommen. Als wir in der Schweiz darüber abstimmten, fanden viele, das sei eine utopische Idee. Jetzt möchte das UNO-Entwicklungsprogramm aber genau das für die Ärmsten auf der ganzen Welt. Im heute veröffentlichten Bericht schlagen die Vereinten Nationen also vor, dass in 132 Ländern auf der Welt ein zeitlich befristetes bedingungsloses Grundeinkommen bezahlt wird, damit die 2,7 Milliarden Menschen, die in den Ländern unter der Armutsgrenze leben, das Nötigste bekommen zum Überleben. Ich sprach darüber mit Achim Steiner, dem Untergeneralsekretär der UNO und Leiter des UNO-Entwicklungsprogramms, und fragte ihn, warum ist es wichtig, dass den Ärmsten genau auf diese Art und Weise geholfen wird?
Weil in den meisten Entwicklungsländern der Großteil der Menschen ihr Einkommen im informellen Sektor verdient. Das heißt, wenn ein Lockdown eine Wirtschaft nicht mehr arbeiten kann, dann haben diese Menschen erst einmal keine Möglichkeit, sich auf soziale Sicherungssysteme zurückzubeziehen. Sie leben letztendlich vom täglichen Einkommen. Und die extreme Armut nimmt im Augenblick sehr schnell zu. Und das ist zum einen eine Situation, die in den meisten Ländern letztlich nicht tragbar ist, auch politisch und wirtschaftlich nicht tragbar ist. Zum Zweiten ist es aber auch eine Antwort darauf, wie können wir die Maßnahmen machen und auch sicherstellen, die letztlich zur Eingrenzung der weiteren Verbreitung des Coronavirus beitragen, ohne Menschen zu zwingen, letztlich ihr Leben aufgeben zu müssen. Denn wenn sie kein Essen mehr kaufen können, wenn sie sich nicht ernähren können, dann werden diese Maßnahmen untragbar. Das heißt, unsere Fähigkeit, diese Situation in der Abwesenheit eines Impfstoffes auf 6 oder 12 Monate zu bewältigen, hängt direkt davon ab, ob wir den Ärmsten der Armen ein Grundeinkommen in irgendeiner Form bereitstellen können, damit sie diese Maßnahmen mittragen können.
Sie haben berechnet, wie teuer das käme. Das wäre pro Monat fast 190 Milliarden Franken umgerechnet. Ein Grundeinkommen für die Ärmsten. Wer kann denn das bezahlen?
Es ist keine Zahl, die davon ausgeht, dass irgendwo ein internationaler Fonds aufgestellt wird, in den Länder gleich aus der reichen Welt einzahlen, um ein Grundeinkommen in dieser zeitlich begrenzten Form in Entwicklungsländern zu finanzieren. Es ist vor allem ein Instrument, um in nationaler Politik nationale Prioritäten zu untersuchen. Und hier hat unsere Analyse zum einen bestätigt, dass wenn wir uns Einzelländer anschauen, dann ist der Kostenpunkt eines solchen zeitlich begrenzten Grundeinkommens circa 0,5 bis 1% des Bruttoinlandprodukts. Und die meisten Länder in der OECD und in vielen Teilen der Welt haben ja in ihrem Corona-Programm, die sie jetzt verabschiedet haben in den Parlamenten, Budgets, die bei 5 bis 10 bis 15, sogar 20% des Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Das heißt, die Finanzierbarkeit eines solchen Programms im Prinzip ist nicht unmöglich. Natürlich ist die Situation in vielen Entwicklungsländern, vor allem den Ärmsten der Armen, den kleinen Ländern, Ländern, die in einer Krise stehen, zum Teil auch davon abhängig, ob sie ihre öffentlichen Budgets in der Form dafür nutzen können. Deswegen auch in unserem Bericht der Vorschlag, dass der sogenannte Debt Standstill, den die G20 jetzt verabschiedet haben, das heißt ein erstmaliges Aussetzen des Tilgungs- und Zinszahlung von bestimmten Krediten, die Entwicklungsländer und Schwellenländer allein an Tilgung und Zinszahlung leisten müssen, dieses zeitweise Aussetzen wäre ein Weg, wie man vor allem den Ärmsten der armen Länder helfen kann, ein solch zeitlich befristetes Einkommen zu finanzieren, indem man den Budgetdruck aus ihrem nationalen Budgets nimmt. Das heißt, die Finanzierbarkeit ist im Prinzip nicht unlösbar.
Vor einer kurzen Zeit wäre der Gedanke eines auch befristeten Grundeinkommens wahrscheinlich total undenkbar gewesen. Ist eigentlich ein mutiger Schritt, den Sie hier äußern.
Wissen Sie, ich sehe es als unsere Aufgabe als Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, nicht nur eine Situation zu kommentieren und mit Maßnahmen zu begleiten, wo wir von vornherein wissen, dass sie nicht ausreichen. Deswegen, dies ist eine ungewöhnliche Situation, vielleicht ohne Präzedenz. Und deswegen müssen gerade wir auch in den Vereinten Nationen den Ländern zur Seite stehen mit Ansätzen und mit Vorschlägen, die es ihnen ermöglichen, diese Situation zu bewältigen. Und hinzu kommt, dass man vielleicht, wie gesagt, vor 6 oder 12 Monaten einen solchen Ansatz gar nicht angedacht hätte, aber die Realität ist im Grunde eine andere. In den Industrieländern haben wir bereits eine Art zeitlich befristetes Grundsatzeinkommen in der Arbeitslosenhilfe, in den Kurzarbeitprogrammen, zum Beispiel wie auch in Deutschland, die umgesetzt werden. Und selbst in Entwicklungsländern von Brasilien über Indien oder auch in den letzten Wochen in einem Land wie Togo wurden solche zeitlich befristeten Grundsatzeinkommen bereits umgesetzt. Das heißt, das ist nicht Science Fiction, sondern es ist jetzt eine Frage, können wir diese Erfahrungen schnellstmöglich umsetzen, um vor allem eine ansonsten nicht bewältigbare Situation mit dem Coronavirus zu managen.
Haben Sie bereits Reaktionen der einzelnen Staaten auf Ihren Vorschlag bekommen?
Wir haben uns vor allem natürlich die Programme in den einzelnen Staaten angeschaut und haben versucht, in diesem Bericht, der ja jetzt und erst heute veröffentlicht wird, der internationalen Öffentlichkeit vorzustellen. Es ist nicht eine Politikempfehlung, die auf jedes Land passt, aber es ist vor allem ein Versuch, den Ländern schnellstmöglich Informationen bereitzustellen. Und natürlich werden wir in den nächsten Wochen und Monaten in den über 170 Ländern, wo ja das UNDP, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, heute tätig ist, diese Ansätze mit in die nationalen Strategien einzubringen und zu schauen, welches Land braucht es, welches Land macht vielleicht auf eine bestimmte Zielgruppe orientierte Grundsatzeinkommen möglich. Das heißt, das Spektrum an Diskussionen und auch an Zusammenarbeit mit den einzelnen Ländern beginnt heute mit dieser Veröffentlichung.
Sagt der Leiter des UNO-Entwicklungsprogramms und Untergeneralsekretär der UNO, Achim Steiner, im Rendezvous. Und so geht es weiter in der Sendung. Man muss nicht selbst morden, um sich schuldig zu machen, zeigt ein aktuelles Urteil zum Zweiten Weltkrieg. Und wenn Thailands Tourismus unter dem Lockdown leidet, ist das das eine. Wenn aber Angestellte nicht ins Land einreisen können, ist es das andere.
Momentan sind sie jetzt halt wirklich ohne Wohnung Wir sind ohne Auto, wir sind da so Nomaden, wohnen bei diesem Freund und bei anderen Freunden und warten einfach auf die Abreise, was sehr anstrengend ist.
Sagt der Schweizer Lehrer, der in die Schule in Bangkok sollte. Es ist ein besonderer Gerichtsprozess aus mehreren Gründen. Einmal wegen der Anklage. Ein 93-jähriger Deutscher steht vor Gericht, weil er als Wachmann in einem KZ bei Danzig Beihilfe zum Mord geleistet haben soll, am Mord von 5230 Jüdinnen und Juden. Besonders daran ist, dass die Mitgliedschaft in der SS-Wachmannschaft als Beihilfe zum Mord gewettert wird in der Anklage. Besonders ist auch, dass der Fall vor einer Jugendstrafkammer stattfindet gegen den 93-Jährigen. Er war zur Tatzeit nämlich 17 bis 18 Jahre alt. Nun hat das Gericht das Urteil gefällt. Der 93-Jährige ist schuldig und bekommt dafür 2 Jahre Haft bedingt. Peter Vögeli in Berlin, wie lautet denn die Begründung?
Also das Gericht sagt, man macht sich mitschuldig, wenn man dieses Vernichtungssystem mit am Laufen hält, auch ohne dass man konkret jemanden umbringt. Und das macht auch Sinn, man wird ja auch als Mittäter verurteilt, wenn man an der Ecke Schmiere steht, während ein anderer einen Raubüberfall begeht.
Der Anwalt des KZ-Wächters protestierte und sagte, es könne nicht sein, dass allein die Mitgliedschaft in der SS-Wachmannschaft als Beihilfe zum Mord gewertet werde. So gesehen, ist das ein Wendepunkt in der Rechtsprechung?
Der eigentliche Wendepunkt war das Urteil gegen den berühmt-berüchtigten Wachtmann Demjanjuk. Aber dieses Urteil wurde nicht rechtskräftig, weil Demjanjuk Revision eingelegt hat, aber vor einem definitiven Urteil gestorben ist. Also insofern ist das heutige Urteil schon ein Wendepunkt. Zuvor musste man nämlich eben, wie gesagt, eine konkrete Beteiligung einer ganz konkreten Tat nachweisen können, um jemanden wie diesen Wachtmann zu verurteilen.
Was bedeutet jetzt dieses Urteil für allfällige ähnlich gelagerte Fälle, jetzt zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg?
Vielleicht war dieser Prozess ja eigentlich der letzte, denn die Täter sind inzwischen sehr alt. Also falls es noch zu einem Prozess kommt, wird ähnlich geurteilt werden. Aber vielleicht ist dieses Urteil das letzte dieser Art. Aber jedes Urteil hat ja immer auch eine gesellschaftliche Wirkung und das soll es auch haben. Und ein ehemaliger Häftling dieses Arbeits- oder Konzentrationslagers Stutthof hat erzählt, wie er gesehen hat, dass ein SS-Mann einen jungen Mann gezwungen hat, seinen eigenen Vater mit einem Knüppel zu erschlagen. Und daran sollte man sich erinnern, wenn zum Beispiel AfD-Fraktionschef Gauland davon spricht, dass das Dritte Reich nur ein Vogelschiss in der tausendjährigen Geschichte Deutschlands sei.
Sehen Sie auch Folgen für die Jurisdiktion in anderen Konflikten oder Kriegen nach diesem Urteil?
Eigentlich weniger, denn eigentlich war die bisherige Rechtsprechung eher das Ende oder ist das jetzige Urteil eher das Ende einer Ausnahme. Aber was natürlich eine große Wirkung auf das Völkerrecht hatte, das waren die Nürnberger Prozesse 1946. Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Beispiel war ein Tatbestand, der seither galt und man konnte als Angeklagter nicht mehr sagen, ich habe nach den geltenden nationalen Gesetzen gehandelt. Also insofern haben die Verbrechen des Holocaust das Völkerrecht schon massiv verändert.
Sie berichten für uns aus Berlin. Wissen Sie von dem her trotzdem, wie der 93-Jährige heute reagiert hat, als er das Urteil empfangen hat?
Also eine unmittelbare Reaktion, die weiß man noch nicht, außer man war im Saal. Aber wir wissen natürlich, wie er in diesem Prozess argumentiert hat. Er hat gesagt, ich habe von den Verbrechen nicht gewusst. Er sei auch nicht freiwillig zur SS und in dieses Lager, sondern weil er nicht frontdiensttauglich gewesen sei und dorthin abkommandiert worden sei. Er sei sehr autoritätsgläubig gewesen. Er habe auch niemanden getötet und nie einen Schuss abgegeben. Und diese Umstände hat das Gericht ja mit diesen 2 Jahren auf Bewährung berücksichtigt. Aber dass man nichts wusste, das ist historisch widerlegt. Und wir wissen auch, dass man in der Wehrmacht nicht erschossen wurde, wenn man sich weigerte, Juden umzubringen.
Danke für diese Einschätzungen, Peter Vögerli in Berlin. Thailands weite Strände, das türkisblaue Meer und das leichte Essen. Thailand bereisen wir Schweizerinnen und Schweizer sehr gerne, meist aber in den Wintermonaten. Wer in diesen Tagen eine Thailandreise geplant hatte, hat Pech. Die Grenzen für ausländische Touristinnen und Touristen sind weitgehend geschlossen. Bei mir im Studio ist unsere Korrespondentin Karin Wenger. Wie geht es denn jetzt der Tourismusindustrie in Thailand in dieser Situation?
Es geht miserabel, und zwar, weil der Tourismus in Thailand so stark von ausländischen Touristen abhängig ist. 2019 kamen fast 40 Millionen ausländische Besucher nach Thailand. Ihre Ausgaben trugen 11% zur Wirtschaftsleistung des Landes bei. Doch seit März sind die Grenzen für Touristen geschlossen. Es kommt kein ausländischer Tourist mehr. Und die Regierung, die rechnet jetzt damit, dass in diesem Jahr 80% weniger Touristen kommen werden aus dem Ausland. Bereits jetzt stehen die meisten der 1 Million Hotelbetten leer.
Thailand setzt ja sehr stark auf Tourismus. Die Zahlen, die Sie genannt haben, sind eindrücklich. Lässt sich daraus jetzt schließen, dass Thailands Wirtschaft insgesamt stark leidet im Moment?
Ja, das ist so. Also auch eben wegen der Tourismuskrise geht die Zentralbank davon aus, dass Thailands Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 8,1% einbrechen wird, so stark wie noch nie. Die Millionen von Thailänderinnen und Thailändern haben bereits ihre Arbeit verloren. Die Regierung, die rechnet damit, dass gegen 60% aller Hotels, aller Hotelbetriebe, Tourismusunternehmen, eben vor allem auch kleinere Hotels, schließen müssen, wenn die Grenzen nicht geöffnet werden. Und danach sieht es im Moment nicht aus. Und kein Tourismus, keine Arbeit, das bedeutet ein Anstieg der Armut. Wirtschaftsexperten, die rechnen damit, dass sich die Zahl der Armen in Thailand auf 10 Millionen Menschen verdoppeln könnte. Die Regierung, die hat zwar jetzt verschiedene Pakete, milliardenschwere Hilfspakete verabschiedet, aber viele Thailänderinnen und Thailänder, die arbeiten im informellen Sektor, das heißt, die können nicht davon profitieren. Und was den Tourismus angeht, da hat die Regierung gesagt, wir machen sogenannte Travel Bubbles, also wir öffnen Orte, zum Beispiel die Insel Koh Samui, wo dann die Touristen direkt hinfliegen können, direkt wieder wegfliegen können. Aber auch das wurde jetzt verschoben, weil eben die Ansteckungszahlen in verschiedenen Ländern wieder gestiegen sind.
Nicht nur Touristinnen und Touristen müssen sich gedulden. Manchmal trifft es auch Lehrer, die zum Beispiel nicht einreisen können, wenn es Lehrer sind aus der Schweiz. Denn es gibt in Thailand eine Schweizer Schule, die beliebt ist. Etwa 300 Schülerinnen und Schüler aus 25 Ländern besuchen sie. Und diese Schweizer Schule beginnt nach den Sommerferien am 10. August wieder mit dem Unterricht. Aber eben, zum Beispiel ohne den Protagonisten in ihrer Geschichte, Karin Wenger.
Silvan Meyer ist in einem kleinen Dorf im Thurgau aufgewachsen. Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb träumte er schon als Kind davon, die weite Welt zu entdecken.
Wenn man in einem Land wohnt, kann man andere Länder, andere Gegenden viel, viel besser entdecken, wenn man dort arbeitet, als wenn man es einfach nur als Tourist besucht.
Der 42-jährige Lehrer machte seine Träume wahr und entschied sich im Januar dazu, mit seiner Frau und den zwei kleinen Söhnen nach Bangkok zu ziehen, um dort an der Schweizer Schule Deutsch und Französisch zu unterrichten. Doch dann kam das Virus und Thailand schloss die Grenzen.
Für uns war es richtig kompliziert. Wir haben dann bereits angefangen, die Wohnung zu räumen, Koffer zu packen. Und dann kam Corona und dann haben wir bereits einen Plan B und Plan C gemacht. Momentan sind wir irgendwie bei Plan Q oder R. Momentan sind wir jetzt halt wirklich ohne Wohnung. Wir sind ohne Auto, wir sind da so Nomaden, wohnen bei diesem Freund und bei anderen Freunden und warten einfach auf die Abreise, was sehr anstrengend ist.
In der Schweizer Schule in Bangkok wartet Schulleiter Simon Dörig auf seine Lehrer. 9 der knapp 60 Lehrpersonen konnten noch nicht einreisen. Trotzdem hat Dörig das Ferienprogramm Summer German, in dem die Schülerinnen und Schüler ihr Deutsch auffrischen können, diese Woche eingeläutet. Seine Schule musste seit Mitte März komplett auf Distanzunterricht umstellen. Jetzt können die Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule kommen, müssen aber auch im Unterricht Masken tragen. Der offizielle Schulunterricht werde pünktlich am 10. August beginnen, auch mit weniger Lehrpersonen, sagt Schulleiter Dörig über WhatsApp.
Ja, wir sind schon länger daran, die Papiere immer wieder einzureichen und zu schauen, was gibt es für neue Anforderungen. Und erste Zusagen sind jetzt schon da, wo auch von den thailändischen Botschaften im jeweiligen Land auch das Okay gegeben wurden. Und da sind wir sehr gute Dinge, dass jetzt wirklich die ersten Lehrpersonen in den nächsten Tagen einfliegen können. Aber man muss mittlerweile davon ausgehen, dass nicht sicher alle hier sind in 3 Wochen.
Seit Anfang Juli erlaubt die thailändische Regierung gewissen Personen die Einreise wieder. Dazu gehören auch Ausländer mit Arbeitsvisum und deren Familien, Diplomaten, Studenten oder Medizintouristen. Praktisch sieht die Situation jedoch sehr viel komplizierter aus. Zurzeit gibt es keine kommerziellen Flüge nach Thailand, sondern nur Rückführungsflüge, die von den thailändischen Behörden organisiert werden. Ihre Zahl ist beschränkt, die Warteliste lang. Laut der Schweizer Botschaft in Bangkok warten ungefähr 50 bis 70 Schweizerinnen und Schweizer, die bei der Botschaft gemeldet sind und jetzt in der Schweiz oder in einem anderen Land gestrandet sind, auf ihre Rückreise nach Thailand. Dazu gehören auch Geschäftsleute und Rentner. Silvan Meyer hat seit vergangenem Freitag wieder Hoffnung geschöpft. Die thailändische Botschaft hatte ihm mitgeteilt, dass seine Familie einen Platz auf einem Rückführungsflug bekommen werde. Irgendwann in den kommenden 4 Wochen. Nun wartet die Familie jeden Tag auf den Anruf der Botschaft. Trotz aller Schwierigkeiten zweifelt der Lehrer auch heute nicht daran, die richtige Entscheidung gefällt zu haben.
Es gibt ja immer Leute, die schon von Anfang an gesagt haben, oh, die gehen nach Thailand und mit Kindern, oh, und das ist ja ein Risiko. Und die fühlen sich jetzt so richtig bestätigt. Und auch wenn es schwierig ist, es geht trotzdem, egal was kommt, wir freuen uns drauf. Wir brauchen jetzt einfach dieses Abenteuer.
Die Spiele und Kindermalbücher für die langen Stunden in der 2-wöchigen Hotelquarantäne sind bereits eingepackt. Die Flasche hochprozentigen Appenzeller, die Silvan Meyer von seinen Schülern zum Abschied geschenkt bekommen hat, auch.
Ja, Karin Wenger, wie ist es denn eigentlich mit Ihnen? Können Sie zurück nach Bangkok, also in Ihre derzeitige Heimat, woher Sie eigentlich für uns berichten?
Nein, also ich kann seit 5 Monaten nicht zurück. Ich kam im März, Anfang März, wollte eigentlich ursprünglich einfach 2 Wochen Ferien machen in Europa, habe genauso viel gepackt. Und genau in der Zeit schloss dann Thailand die Grenzen. Und obwohl ich ein Visum habe, eine Arbeitsbewilligung, eine Wohnung in Bangkok, konnte ich nicht mehr zurück. Das ist jetzt eben 5 Monate her. Und ja, da bin ich jetzt gestrandet. Und ich habe natürlich versucht, zurückzugehen und auch die Schweizer Botschaft hat versucht zu helfen. Aber inzwischen ist jetzt mein Visum abgelaufen, meine Arbeitsbewilligung abgelaufen. Das hätte ich in Bangkok erneuern müssen. Und die thailändischen Behörden, die sagen jetzt, naja, ohne Visum, ohne Arbeitsbewilligung gibt es für sie keinen Platz auf einem solchen Repatriierungsflug.
Wie recherchieren Sie denn im Moment? Also es ist ja nicht so, dass wir 5 Monate lang nichts mehr von Ihnen gehört haben, zum Glück.
Nein, also ich versuche natürlich weiterhin die Region im Auge zu behalten. Und ich glaube, es ist wirklich nur möglich, weil ich seit über 4 Jahren jetzt in Thailand gelebt habe, seit über 10 Jahren in Asien. Und in dieser Zeit bin ich extrem viel gereist, habe ein sehr großes Kontaktnetz aufgebaut. Und von diesen Kontakten zehre ich jetzt. Also die rufe ich an, die frage ich, was läuft genau bei euch. Dann gibt es natürlich auch noch andere Zeitungen, Agenturmeldungen. Das ist so ein ganzes Netz von Kontakten und Informationen, mit denen ich versuche, Geschichten auch aus der fernen Schweiz über Südostasien zu recherchieren.
Ich möchte noch gerne den Bogen zurückschlagen zum Anfang unseres Gesprächs. Sie haben ja aufgezeigt, wie schlecht es der thailändischen Wirtschaft geht im Moment, unter anderem auch, weil der ausländische Tourismus ruht, am Boden liegt. Schlägt sich jetzt das auch schon irgendwie politisch nieder? Also wie ist die Stimmung im Land?
Also die Stimmung ist schlecht. Die Regierung hat jetzt eben die Notstandsgesetze verlängert. Wir müssen daran denken, es ist die Militärregierung, die Generäle hatten sich ja an die Macht geputscht vor mehreren Jahren. Die wurde dann im letzten Jahr offiziell bei sogenannten demokratischen Wahlen gewählt, bestätigt. Aber es brodelt unter der Schicht der Leute, weil die Leute sind, einerseits gibt es riesige wirtschaftliche Probleme jetzt, also die Leute haben eben keine Arbeit mehr, aber sie sind auch politisch unzufrieden. Also sie können sich nicht äußern, sie können, die Meinungsäußerungsfreiheit ist begrenzt, Kritiker werden mundtot gemacht und man hat jetzt gesehen, letzte Woche gab es eine große Demonstration in Bangkok, es sind weitere Demonstrationen angesagt, also da brodelt es wirklich unter der Oberfläche.
Machen Sie sich Sorgen, dass das eskalieren könnte?
Ich weiß es noch nicht. In Thailand kann sich die Stimmung innerhalb von einem Tag ändern, genauso wie die Entscheidungen der Regierung, eben ob man jetzt zurück kann oder nicht. Ich weiß es nicht. ich weiß es nicht. Aber eben die Situation wird nicht besser, auch die wirtschaftliche Situation wird nicht besser, sondern sie wird wirklich schlechter.
Vielen Dank für diese Einblick, für diese Erklärungen und Einschätzungen, Karin Wenger, und hoffen wir für Sie und für uns, dass Sie bald wieder zurück können. Nun ist es fast eins und das ist in diesen Tagen Zeit für ein Doppelgespräch mit unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten, die über ihre Berichtsgebiete sprechen und ihre Erfahrungen austauschen. Wir loten dabei verschiedene Perspektiven auf ein Thema aus. Heute geht es um die Wirtschafts- und die Handelsbeziehungen zwischen der EU und Afrika. Rendezvous im Dialog mit der Welt, im ersten und vierten nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Bitte, Annik Wangler.
Im Kanton Graubünden haben sich in einem Jugendlager im Raum Chur mindestens 7 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Laut dem Bündner Gesundheitsamt sind zahlreiche Personen in Quarantäne versetzt worden. Beim Jugendlager gab es ein Konzert, darum sind auch Konzertbesucher von der Quarantäne betroffen. In Deutschland ist ein ehemaliger Wachmann eines Konzentrationslagers zu 2 Jahren gefängnisbedingt verurteilt worden. Das Gericht sprach den 93-Jährigen der Beihilfe zum Mord in mehr als 5000 Fällen schuldig. Er hielt eine Jugendstrafe, weil er zur Tatzeit im Krieg erst 17-jährig war. Auf Schweizer Straßen fährt jeder Dritte innerorts und auf Autobahnen zu schnell, besonders die Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer. Das meldet die Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU. Würden sich alle an die Tempovorschriften halten, könnten mehr als 20 tödliche Unfälle pro Jahr vermieden werden, so die BFU.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.